Gastgedanken, der Podcast mit Umeyma Ghazi und Tess Kadiri. Okay, Umeyma, der erste Podcast, ein funky Hello. Willst du mal so ungefähr erzählen, wo wir gerade sind, wie viel Uhr es ist, was wir gerade so machen?
Ja, also ich bin in meinem Zimmer, es ist 22.34 Uhr und ja, wir nehmen hier eine Podcast-Folge auf und unser Podcast heißt Gastgedanken. Warum, liebe Tess?
Super Einleitung, ja. Gastgedanken, darauf sind wir gekommen, weil wir sind beide journalistisch aktiv und bei vielen Zeitungen hat man das so, auch online sieht man das vor allem, dass Gastautoren schreiben, also Gastgedanken da sind. Und das hat sowohl eine zweideutige Bedeutung, allein schon den Begriff als Gastgedanken, also als Gastautor zu sprechen, weil theoretisch sind wir beide nicht Gäste, aber Umeyma und ich sind beide migrantisch geprägt durch unsere Eltern, beide sogar marokkanisch, Umeyma dazu noch tunesisch. Und dass der Gedanke dabei ist, erstens, wir sind Journalisten, zweitens, wir sind irgendwie vielleicht Gäste für manche Leute, obwohl wir es eigentlich nicht sind. Und drittens, was war das Dritte?
Naja, also das Dritte ist, dass wir auch vorhaben, Gäste einzuladen und die dann tatsächlich Gäste sind, weil sie dann auch irgendwann nicht mehr bei uns sind, aber für den kurzen Moment und für die eine Folge dann bei uns sind und mit uns dann ja einen Gedankenaustausch durchführen dürfen.
Also es wird nicht langweilig, wirklich nicht, versprochen.
Ich finde den Podcast-Namen tatsächlich cool, weil wenn ich mich persönlich so erinnere, wann ich das jetzt mal in hatte, nicht wirklich hierher zu gehören. Es ist das erste Mal gewesen mit 15 und dann war das so, dass ich gefragt wurde, woher denn meine Eltern kommen würden und dann habe ich halt gesagt, ja, mein Vater ist aus Tunesien, meine Mutter ist aus Marokko und ich bin aber Hamburgerin. Und dann hieß es von der einen Frau, die mir dazu gehört hat, dass ich gar keine Hamburgerin sein könnte, weil meine Eltern ja nicht hier geboren sind und nur rein Deutsche dürfen sich Deutsch nennen. Und das war für mich so der erste Kontakt überhaupt zu so ja, Anfeindungen. Also ich habe das davor nie erlebt. Und ja, ich fand das so krass, weil es ist nie vorher vorgekommen. Und war für mich schockierend, weil ich kenne das eigentlich nicht, dass man Leute nicht akzeptiert, wie sie sind, aus meinem Umfeld. Und die hatte aber irgendwie voll das Problem damit. Und ich fand der Marcel Nadim vom Podcast Kanakische Welle, mit dem du ja auch ein Interview hattest, hat das auch ganz schön auf den Punkt gebracht, indem er sagte, dass Gäste ja eigentlich gut behandelt werden in der Regel. Also wenn du gerade irgendwie bei dir zu Hause hast, dann gibst du dir natürlich was zu essen und zu trinken und so und dann wird sich bei dir zu Hause fühlen und alles. Aber die Gastarbeiter und Arbeiterinnen, die wieder hergekommen sind nach dem Zweiten Weltkrieg, die hatten diese Erfahrung nicht, würde ich behaupten.
Genau, ja, das war auch so unser erster Gedanke bei diesem Interview, da hat er das genauso beschrieben, da meinte er auch, ja, eigentlich so diese arabische Gastfreundschaft, weil er auch so geprägt ist wie wir, also als Palästinenser trotzdem arabisch, ähnlich wie wir, und er meinte, das ist in unserer Kultur gar nicht möglich, dass man Gäste so behandelt, also total seltsam, dass das sich so entwickelt hat und auch weird, dass zum Beispiel eine Frau zu dir meint, man kann nur wirklich deutsch sein, wenn man deutsch, 100% deutsch geprägt ist durch die Eltern. Ja. Hatte aber, ich glaube sogar früher als du, ich glaube in der 6. oder 7. Klasse war das so, was ähnliches mit einem Klassenkameraden, weil eine Klassenkameradin wurde in der Gruppe ein bisschen angefeindet und das hat mir irgendwie nicht gefallen und ich habe dann was gegen diese Person gesagt, weil jeder hatte ja diesen einen beliebten Jungen, der alles getan hat in der Schulzeit, glaube ich, und Mist gebaut hat und nie hat jemand was dagegen gesagt und ich habe dann gesagt, nee, und habe irgendwas gegen ihn gesagt und um dieses Mädchen in Schutz zu nehmen, darum ging es einfach und dann hat sich das ein bisschen weiterentwickelt. Und im Streit hieß es dann plötzlich, wurde jemand in die Gruppe eingefügt und hat dann einfach nur einen Satz geschrieben und zwar, geht zurück nach Afghanistan. War auch witzig, weil ich bin ja nicht aus Afghanistan. Deutschland ist tatsächlich geografisch näher an Afghanistan, als Marokko es ist. Aber cool. Und das ging dann so weiter. Am Ende wurde dann so pseudo-geschlichtet, dieser Streit von so einer Kollegin. Und die meinte dann so, ja, Leute, beruhigt euch. Tess ist Deutsche und Nick ist kein, ich weiß nicht, ich habe bestimmt Arschloch oder so gesagt. Nick ist kein Arschloch. Er beruhigt euch. Und dann meinte ein anderes Mädchen, das ihn sehr unterstützt hat, meinte, ja, ich stimme dir in allem zu, bis auf die Tatsache, dass Tess ja nicht ganz Deutsche ist. Also sie hat in allem, ja, so eigentlich ist sie ja nur halbe Deutsche. Und als ich das dann so ein bisschen reflektiert habe, vor allem wenn ich jetzt drüber nachdenke, denke ich mir manchmal halt, also theoretisch sind wir beide, du bist halb Tunesierin, halb Marokkanerin, biologisch gar nicht Deutsche. Und trotzdem leben wir hier und waren hier auf der Schule und werden hier sehr viel gesellschaftlich beitragen, vermutlich in der Zukunft. Und deswegen muss man, glaube ich, generell umdenken bei so Gästen in Anführungszeichen und verstehen, dass man nicht biologisch 100% oder auch nur zu 1% dem Erbgut der Bevölkerung entsprechen muss, weil wir haben selbst Länder erschaffen. Also das war unser Konzept. Es
Ja,
entsteht,
voll.
die Welt existiert so, wie sie gerade sie kennen, nicht so lange. Also bestimmte Länder gab es nicht und bestimmte Länder gibt es nicht mehr. Das heißt, man muss akzeptieren, dass wir nicht nur Gäste sind, sondern wirklich Präsenzen. Und trotzdem gibt es manche Menschen, die denken, wir haben nur Gastgedanken. Und deswegen
Ja.
haben wir gedacht, das ist ein cooler Begriff, um das ein bisschen zu kritisieren. Denn um Gesellschaftskritik soll es hier ganz viel gehen. Aber als wir die Themen so überlegt haben, hatte immer richtig viele coole Ideen. Also Meinungen wird es geben, Meinungen hoch 10. Aber vorher wollen wir uns erstmal vorstellen. Und da haben wir uns überlegt, da gibt es ja diese, ich glaube, 36 Questions oder so, ne? Um
Genau,
sich
das
zu
ist
verlieben. Um sich zu verlieben. Und wir haben uns jeweils 5 ausgesucht. Wir wollen euch ja nicht 2 Stunden lang voll labern. Es kommt später. Jetzt noch nicht. Und dann haben wir uns jeweils 4 davon ausgesucht und eine eigene uns jeweils geschrieben, die wir uns dann gegenseitig stellen wollen, die wir auch noch nicht richtig gesehen haben, damit das hier ganz spontan ist und ganz authentisch. Und hast du Bock anzufangen?
Ja, ich starte. Also, liebe Tess, stell dir vor, du würdest morgen einer neuen Eigenschaft oder einer neuen Fähigkeit aufmachen können. Welche hättest du gerne?
Damn. Weiß ich wirklich. Ich glaube, ich würde. Voll, boah, als Kind wollte ich so gerne fliegen können. Ich habe das so lange geträumt, weil ich Bibi Blocksberg so lit fand. Ich wollte unbedingt, ich habe wirklich immer geträumt, dass ich plötzlich zur Schule fliegen kann. Ich fand das so ekelhaft, zur Schule laufen zu müssen. Mittlerweile ist so wirklich das Schlimmste für mich. Ich weiß nicht wieso. Mittlerweile würde ich, glaube ich, gerne die Fähigkeit haben, mit jedem Menschen eine Beziehung aufbauen zu können. Also ganz egal, wie diese Person geprägt ist, egal was, ich würde gern einfach ohne viele Schwierigkeiten mit den Menschen eine Beziehung aufbauen können. Als Journalist ist das ja halt so eine, ich glaube, das hattest du sogar mal gesagt, so eine richtig nice Sache, wenn man immer die perfekten Fragen stellen könnte in Interviews.
Ja, das auf jeden Fall.
Ja, das wäre richtig cool. Okay, dann meine Frage an dich, Umema. Wenn du dich für
Ja.
jede Person auf der Welt entscheiden könntest, wen würdest du als Gast zum Essen einladen?
Ja, das ist auf jeden Fall auch schwer. Aber von allen lebenden Menschen würde ich, weil ich mir letztes Jahr schon sehr viele Interviews mit ihm, über ihn anschaue, wahrscheinlich Gregor Gysi einladen von den Linken. Weil ich ihn als Mensch einfach sehr sympathisch finde. Und ich glaube, mir würde es sehr viel Spaß machen, mit ihm ein bisschen über Politik zu diskutieren, auch wenn unsere Meinungen da vielleicht jetzt nicht so krass auseinandergehen würden. Aber ja, also eine interessante Persönlichkeit auf jeden Fall.
Cool, ein zeitgemäßer Politiker, ja. Ich kenne, glaube ich, den auch gar nicht so, also würde ich auch gerne hören wollen, was er so zu sagen
Der ist
hätte.
tatsächlich cool. Der ist wirklich cool. Dem hört man auch gern zu. So ein richtiger Geschichtenerzähler ist das. So wie so ein Opa, der ist auch 72. Aber der wirkt tatsächlich jünger als 72. Schaut jünger aus.
72? Warte, warte, der ist 72?
Ja.
Der ist 72? Okay,
Ja,
krass.
72. Aber das sieht man ihm vorher nicht
Boah.
an. Also der sieht aus wie Mitte 50. Krass. Also ja, Mitte 50 doch schon, aber 72 auf keinen Fall. Ich war auch voll schockiert. So. Meine nächste Frage an dich ist, stell dir vor, du würdest mit Sicherheit wissen, dass du in einem Jahr stirbst. Was würdest du an deinem Leben ändern und warum?
An der Art, wie ich lebe, würde ich, glaube ich, einfach ja fast alles ändern, weil ich glaube, dass man in dieser Gesellschaft man lebt ja im Endeffekt immer für was Späteres, vor allem in unserem Alter. Im Millennial-Alter baut man sich ja alles auf, was man dann mit 30 richtig durchziehen kann und dann mit 40, 50 dann so langsam zum Ende kommt und dann lebt man davon. So im Älter, also im Gregor-Giesing-Alter. Gregor-Giesing, richtig? In dem Alter lebt man dann ja davon und lebt dann so fürs Sterben im Endeffekt. Also man lebt dann so, als würde man gleich sterben. Aber im Moment leben wir ja für später. Deswegen würde ich wahrscheinlich alles ändern, vom Studium bis zu meiner Art und meinem ich versuche ja healthy zu sein, ich versuche ja jetzt gesund zu sein, das würde ich glaube ich auch ändern, das wäre mir total egal, ich möchte noch so viel Essen ausprobieren, würde ich machen, weil Kalorien zählen nicht mehr. Also okay, ich denke, cool, dass einfach diese grundsätzliche Art zu denken und seine Sachen anzugehen, im Sinne von, ich mache es für später, würde ich komplett beenden. Also würde ich gar nicht mehr so machen.
Okay, cool. Ja, interessant. Spannend. Vom Prinzip her wissen wir eigentlich gar nicht, wann das alles endet. Und das könnte ja tatsächlich auch schon in einem Jahr sein. Und trotzdem leben wir aber so, wie als wird das nie enden. Also nicht krass so, den Gedanken.
Macht auch so ein bisschen Angst. Also wenn man jugendlich ist und sich denkt, Angst, ja. Okay, positiver. Meine Frage ist ein bisschen, hat nichts mit Tod zu tun. Wärst du gerne berühmt? Und wie würdest du sein? Also was wärst du so für eine Celebrity, Umema?
Also ob ich gern berühmt wäre? Also mein jüngeres Ich würde auf jeden Fall ja sagen. Ich glaube, ich sag auch ja. Ich glaube, ich wäre gern berühmt, aber nicht um berühmt zu sein, sondern um anderen ein Vorbild zu sein. Ja, also ich glaube, ich bin ein Vorbild und nicht, weil ich so toll bin und perfekt und so, aber ja, ich glaube, viele drehen sich irgendwann früher oder später ein, dass sie nicht das schaffen können, was sie sich vornehmen, aufgrund von äußeren Umständen. Und es kann auch für den einen schwerer sein und für die andere leichter, aufgrund von monetären Verhältnissen. Der Vater ist irgendwie Akademiker und die Mutter auch. Und dann wächst du irgendwie auf in einem Haushalt, wo dir, keine Ahnung, Musik früh beigebracht wird und so. Aber es muss nicht so sein und ich will auch nicht sagen, ich bin ja das perfekte Beispiel dafür, dass jemand von unten nach ganz oben schaffen kann und das passiert immer so. Nein, das sind meistens Einzelfälle, aber ich glaube, das gibt Hoffnung vielleicht und ja, deswegen wäre ich gern berühmt.
Okay.
Genau. Tess, erinnerst du dich an einen extrem peinlichen Moment in deinem Leben?
Ich glaube allein schon, weil man muss vielleicht kurz erzählen, wie wir uns kennen und wo wir gerade jeweils sind, weil du bist ja gerade in Hamburg, ich sitze in Duisburg, Corona-bedingt bei meinen Eltern, normalerweise eigentlich, also bin ich eigentlich in Bonn und wir haben uns durch Funky tatsächlich kennengelernt, die Zeitung, für die wir gerade auch diesen Podcast aufnehmen und ich weiß nicht, wer wen angeschrieben hat, aber meine ersten Erinnerungen an Umema waren ihr Artikel, für den sie einen Preis gewonnen hat, den ich auch mega cool fand und das war halt so, dass wir uns jetzt eigentlich so ein Jahr über Instagram kennen, aber irgendwie auch nicht ganz. Aber von diesem peinlichen Moment, deswegen nimmt sie auch diese Frage, weiß Umema was? Weil das war wirklich, okay. Ich nehme meine Social Media Experience als peinliche Momente, weil ich manchmal so für soziale Medien für andere Organisationen oder Projekte mache und mein erster sehr peinlicher Berührungspunkt war da mit Bonn FM, dem Campusradio, wir haben so einen Adventskalender gemacht und jeder hatte einen Tag und ich als in Deutschland aufgewachsenes Kind, ich war in einer deutschen Grundschule, deutsche weiterführende Schule und trotzdem, also Weihnachten bekommt man ja mit, ich sollte das Konzept verstanden haben, wir haben gemerkt, habe ich nicht, ich war am 16. Tag dran, ich mache das Video fertig, ich poste es auch direkt. Und dann lächle ich da in die Kamera und also ich weiß wirklich nicht, was ich da falsch gemacht habe. Und dann wird Bonn FM angeschrieben und die Leute sagen, hey, seit wann gibt es denn einen 16. Advent? Weil ich tatsächlich dachte, jeder Tag bis zum 24., dann ist doch Weihnachten, oder? 24., ne?
Ja.
Okay, gut. Ich habe es jetzt verstanden. Okay, wäre der erste Advent, zweite Advent, dritte Advent, vierte Advent und ich hatte halt den 16. Advent. Ja, turns out, nein. Es gibt nur 4 Advente und das ist irgendwie an jedem Wochenende so. Für die es nämlich noch nicht wissen, genau wie ich, gibt es bestimmt 1000 Leute. Ich bin mir sicher, keiner weiß das eigentlich wirklich, dass es nur 4 Advente gibt. Und am Sonntag zündet man dann immer irgendwie die Kerze an und dann ist der erste Advent, zweite, dritte, vierte. Ne?
Genau.
Okay, gut. Ich war mir nicht so sicher. Das war auf jeden Fall der erste Moment, den ich auch nicht vergessen werde so schnell. Und der zweite ist vor kurzem für die Usos gewesen, für die ich ein bisschen aktiv bin und auf Social Media vor allem. Corona-bedingt haben wir an so einer Digital Challenge teilgenommen. Und da sollte jeder so ein Plakat halten und so ein Wort drauf haben. Und es war richtig schön. Ich war genau die in der Mitte. Also es waren so 9 Leute und ich war genau im Zentrum. Und mein Wort war behind. Nicht schwer. Ich habe, glaube ich, 20 Fotos gemacht, habe dann eins ausgewählt, habe es ihm geschickt. Also dem, der das am Ende zusammen macht, der hat es auch nicht gecheckt. Und dann am Ende schickt mir eine Person das Bild und ist so, das kann es sein, dass du das N spiegelverkehrt hast. Ich muss aber sagen, es ist zwei Leuten nicht aufgefallen beim Posten. Also ich kann nichts dafür. Ich habe dann später nachgeguckt. Man kann ja nachgucken, wer das Bild, einen Beitrag rumgeschickt hat oder gespeichert hat. Und es macht mir schon ein bisschen Angst, wie viele Leute das rumgeschickt haben. Ist für meinen Ruf vielleicht nicht so gut. Aber habe ich in einem Jahr was zu machen, würde ich sagen.
Aber auch das eigene, das ist doch super, super erkennungswert. Ich meine,
genau, das Mädchen, das Behind falsch schreibt. Weniger peinlich, ein bisschen schöner bitte von dir, Omeima. Was ist es, für das du in deinem bisherigen Leben am dankbarsten bist?
Ich glaube tatsächlich, dass ich dankbar bin. Nein, mehr mal weniger, aber also ich versuche das tatsächlich zu sein, dankbar zu sein grundsätzlich. Und aber auch, dass ich in den Situationen, wo es vielleicht gerade nicht so rund läuft, immer noch das Gefühl habe von, es kommt besser und es wird besser. Und ja, also das ist so, dass ich irgendwie die Hoffnung nicht verliere, dafür bin ich sehr dankbar.
Hast du auch so eine Sache, auf die du so stolz bist, also auf einen eigenen Erfolg? Das habe ich nicht so richtig formuliert, aber hast du so eine Sache, auf die du bis jetzt so richtig... Weil es ist interessant, von jemand Jungem zu hören, weil Omeima und ich sind beide noch 18 Jahre alt. Und da ist es cool zu hören, so worauf bist du bis jetzt am stolzesten?
Ich bin tatsächlich stolz auf die zwei Preise, die ich für diesen einen Artikel, ich bin nicht deutsch, weil ich keine Boxmark, Fragezeichen, Ausrufezeichen bekommen habe. Ich weiß nicht, ob dieser Satz jetzt grammatikalisch richtig war, wahrscheinlich nicht, aber egal.
Ist okay.
Auf jeden Fall, das ist voll cool, weil ich habe einen Preis gewonnen, zwei Preise gewonnen für diesen Artikel, und dieser Artikel ist mir inhaltlich einfach richtig, richtig wichtig. Und das ist so voll, also ich glaube, die Frau, die mir das damals gesagt hat, du kannst nicht deutsch sein, weil du bist nicht rein deutsch und bla bla.
Warte, kurz, die meisten haben den Artikel ja nicht gelesen vielleicht. Was genau, was war die Situation? Welche Frau hat dir was gesagt?
Also das hatte ich am Anfang erzählt schon. Die mir gesagt hat, dass ich nicht deutsch sein kann, weil meine Eltern...
Ja. Ach so, ich habe gar nicht richtig zu Ende. Tut mir leid. Ja, stimmt. Sorry. Ja, weißt du.
Kein Ding. Genau. Und ich habe halt das genommen und habe das in einen Artikel gepackt und ja, nice. Und ich glaube nicht, dass sie damit gerechnet hätte. Sie hat mir das halt einfach so an den Kopf geworfen und war so, und jetzt kommen wir damit klar. Und ich bin damit klar gekommen. Ich habe sogar Profit draus geschlagen. Nicht im materiellen Sinne, aber... Aber diese Preise sind mir halt einfach wichtig für mich. Einfach, das ist so eine Wertschätzung. Kein Geld oder so, aber es ist ja persönlicher Wert. Genau. So, Tess, ich habe eine Frage an dich. Und zwar, wenn du an einem Tag die Macht hättest, etwas zu verändern, was würdest du verändern?
Man könnte alles verändern. Also gerade würde ich gern Corona loswerden. Ganz ehrlich, ich würde so gerne Corona loswerden. Ich finde... Es ist ein bisschen schwer im Moment, wenn man seine Freunde viel länger nicht sehen kann, glaube ich. Also ich glaube, weil Corona wird ja sowieso vorbeigehen irgendwann. Ja. Wenn man an sich etwas, ich würde gerne die allgemeine Denkweise verändern, also ich glaube, es gibt immer kleine Individuen und so kleine Menschen, die vielleicht sehr kapitalistisch sind, Menschen, die vielleicht sehr rassistisch sind. Und diese Menschen können gerne so existieren, das ist mir auch völlig egal, weil man kann ja, ich kann mir gar nicht so eine utopische Gesellschaft vorstellen, in der das nicht existiert, so krank es ist. Also das ist einfach so normal geworden. Ich würde aber gerne so ein gesellschaftliches Allgemeinverständnis haben, bei dem es klar ist, und ich glaube, wir kommen dem auch näher, dass Sachen, die diskriminierend sind, nicht okay sind. Weil Corona werden wir überstehen. Corona werden wir überstehen. Aber wieso sind Leute gerade so darauf fokussiert, dass es in Asien gestartet ist? Ein Chinese, alle erzählen, oh mein Gott, dieser Chinese, der eine Fledermaus gegessen hat. Leute werden rassistischer. Dann das ist etwas, worüber wir auf jeden Fall in der Folge reden müssen. Französische Wissenschaftler schlagen vor, dass man Corona-Tests in Afrika macht. Und so viele Sachen, die aus Corona entspringen, die schlimmer sind als diese Pandemie selbst, weil wir sie hoffentlich bestehen werden, irgendwie überstehen werden. Also finde ich, ich hätte gern dieses Allgemeinverständnis, wäre ich gern los. Dann können diese ganzen Weltkatastrophen kommen, aber wenigstens kann man einen Zusammenhalt spüren, einen gesellschaftlichen Zusammenhalt.
Sehe ich auch so.
Worüber, das passt sogar dazu, worüber sollte man deiner Meinung nach keine Witze machen, Omeima?
Ja, also ich glaube, ich kann da direkt anknüpfen an das, was du gerade eben erwähnt hast. Menschen asiatischer Herkunft und asiatischem Aussehen, also gerade in so einer Corona-Zeit und dann sagen, ja, hey, guck mal, die sind schuld und so weiter und viele ziehen das ins Lächerliche, viele meinen es leider auch ernst, aber für die Menschen ist es eine tatsächliche Rassismus-Erfahrung und ja, einfach in dem Moment wirklich ja, diskriminierend und für die ist das Realität und für die ist es eben kein Witz, weil das verfolgt die jetzt seit Anbeginn dieser Pandemie und auch sonst sollte man über Rassismus-Erfahrungen und über Gefühle und Ängste von Menschen keine Witze machen und die auf jeden Fall immer ernst nehmen, weil die sind schon, in der Regel sind das meistens Minderheiten und dementsprechend schon strukturell benachteiligt und da kommt das noch hinzu und man wird irgendwie nicht ernst genommen als Mensch und als Individuum und das ist halt wirklich schwierig, irgendwann damit klarzukommen.
Ja, würde ich genauso unterschreiben als Antwort.
Cool. Ja, also Tess fotografiert auch sehr gern und jetzt habe ich die Frage, was das Fotografieren für dich so besonders macht.
Schwer, weil ich habe das Gefühl, dass Fotografieren eigentlich was ist, was in so einem Selbstbild, beziehungsweise, das ist ja sehr oberflächlich und eigentlich mag ich Oberflächlichkeiten und so ja nicht so gern. Deswegen finde ich das eine, also auf der einen Seite sehe ich das Fotografieren ziemlich kritisch, weil zum Beispiel diese ganzen Filter, ich habe am Anfang Snapchat-Filter, habe ich gehasst. Wirklich gehasst, weil wie kann es sein, dass du als Hund besser aussiehst, als so, wie du normalerweise aussiehst? Das fand ich total krank. Und auch jetzt finde ich es kritisch, wenn ich bei Mädchen sehe, dass die, es gibt einen Unterschied zwischen Feed-Posts und Story-Posts. Und ich finde es kritisch, wenn ich entweder diese Insta-Filter sehe und Leute, die das nur benutzen, um zu reden in die Kamera, nicht. Weil es gibt viele, die machen zum Beispiel in der Hintergrund Musik und es ist einfach so ein Tag und die fühlen sich gerade und klar, das ist okay. Aber es gibt manche, die können nur mit diesen Filtern Sachen posten und die können zum Beispiel nur in ihrem Feed nur Bilder mit diesem Filter machen, der das, die Haut glättet und die Augen groß macht und meistens auch heller macht und bla bla bla. Ich finde, das ist kritisch. Und deswegen sehe ich Fotografie, vor allem verbunden mit sozialen Medien, manchmal mega kritisch. Aber, und das ist das Ding, die Fotografie, die meistens nicht so gut ankommt, die auch auf sozialen Medien meistens vom Algorithmus nicht als so gut angestuft wird, finde ich persönlich richtig cool. Also diese Ästhetik, die nicht unbedingt schöne Haut hat oder perfekte, ich weiß nicht, die ich persönlich fotografiere, ich meine gar nicht die Fotografie von mir selbst, sondern die Fotografie von anderen Leuten, daran mag ich es einfach, so Sachen zu capturen, die vielleicht so ein alter Mann sind oder ein Mädchen, das nicht perfekt hat. Also all diese Sachen, die theoretisch nicht ästhetisch wären und die man von sich selbst wahrscheinlich nicht aufnehmen würde, weil man sich selbst da nicht hübsch findet. Das macht für mich Fotografieren besonders. Also wenn man das hinkriegt und ein bisschen davon wegkommt von dem, was algorithmisch von Social Media, auf Social Media Plattformen als gut eingestuft wird oder was einen im besten Bild dastehen lässt. Weil das ist so für mich diese, das ist halt Make-up-Fotografie, das ist für Konzerne, das ist Werbung, aber das ist nicht so Fotografie, an der man richtig Spaß hat und für die das Herz brennt.
Ja, das Coole ist ja auch, also du als Fotografin hast ja die Linse praktisch und dann das Medium in deiner Hand und was du dann darauf machst, am Ende ist dir dir überlassen. Also kannst du, wie du schon gesagt hattest, entweder positiv verwenden oder halt so, dass du irgendwie einen gesellschaftlichen, ja, so einen Druck vielleicht auch auf Jüngere erzeugst, indem du irgendwelche Ideale ja, hochpreist, die vielleicht gar nicht so real sind. Ich meine, Kinder haben eine perfekt glatte Haut. Und trotzdem hat man das Gefühl, alle auf Instagram haben diese Haut, aber das ist ja nicht der Realität entsprechend.
Genau, und also was ich halt denke, ist, du kannst perfekt glatte Haut haben, das ist voll okay und deswegen hasse ich diese Leute nicht oder finde die negativ. Aber es ist ein bisschen kritisch, wenn du manche Mädchen, die du in echt kennst, siehst, dass die können halt Fotos mit perfekt glatter Haut posten, das meine ich gar nicht. Klar, du willst das schönste Bild von dir posten, alles okay. Aber warum postest du nur Bilder mit einem Filter? Das macht mir Angst, wenn ich das sehe und ich merke, diese Person kann nicht davon wegkommen, dann ist es für mich wie so ein surreales Bild von einem selbst und es ist auch nicht mehr wirklich Fotografie, sondern das, wozu Fotografie gemacht wird, weil alle ein Handy haben und eine Top-Kamera mit iPhones. Das ist für mich so das Negativbeispiel, was man gut durchbrechen kann. Aber ich sage jetzt nichts gegen Mädchen, die zum Beispiel als Influencer vielleicht nur schöne Bilder von sich posten, voll okay, aber komm damit klar, dass du in Realität anders aussiehst. Das ist halt das Ding.
Ja, das Ja, und das ist vielleicht auch die Frage, was Schönheit ist. Das ist jetzt ein Riesenthema, Schönheit ist für mich halt auch genau das, nicht perfekt sein. Und auch diese, aber es gibt ja verschiedene Body Positivity Seiten und so, die dann Dehnungsstreifen sichtbar machen und das abfotografieren mit Absicht und da direkt den Fokus drauflegen und so weiter. Ja.
Und so viel zu einer meiner Passions. Jetzt kommen wir zur letzten Frage an Umeima. Und da geht es auch um eine Sache, die sehr dear to her heart ist, und zwar Musik. Ich wollte dich nämlich fragen, welches Musikgenre, ich kenne mich so gut mit Musik aus, wow, Musikgenre, magst du am meisten? Und was macht dieses Genre so special für dich?
Also die Frage ist tatsächlich einfach zu beantworten. Ich höre zwar viele verschiedene Musik, aber ein Genre, was mir sehr am Herzen liegt, ist definitiv Hip-Hop. Und spezifisch auf Musik da halt Rap. Und für mich macht dieses Genre das Genre so besonders, weil... Das Genre ist besonders, weil das Genre sehr authentisch ist und einfach so ein Spiegel, also grundsätzlich ist Kultur und Musik und Kunst, das sind ja alles Spiegel der Gesellschaft, aber ich finde, im Rap ist der Spiegel besonders scharf und die Dinge werden besonders klar und deutlich und es sind nicht nur schöne Sachen, aber ich finde, man muss die Sachen trotzdem benennen und das machen viele Rapper und Rapperinnen. Also viele von denen auch nur oberflächlich und viele von denen auch nur so angekratzt, aber es passiert und es ist wichtig.
Da merkt man auch, dass Umeima auf jeden Fall cooler ist als ich. Das soll ich auch nochmal ganz klar markieren. Also sie ist die Hamburgerin. Ich komme damit dagegen ab, wo ich wirklich nicht an. Also ich bin Wahlbonnerin. Also ich will ganz klar machen, dass ich mich mehr wie Bonn fühle. Das habe ich auch nichts von der Duisburger, wer Duisburg kennt, vielleicht von der Duisburger Hoods mitgekriegt. Deswegen bin ich halt so eine Streber-Beethoven-Bonnerin im Herzen. Und wir müssen definitiv über Rap und was das so bedeutet reden, weil ich glaube, vor allem für migrantisch Geprägte ist das ein interessantes Thema. Und wenn man mit vielen Deutschen redet, ist es meistens so ein Thema mit, finden wir nicht so cool oder dieses Mega-Hypen.
Was auf jeden Fall mit Vorurteilen belastet ist, ja.
Richtig krass mit Vorurteilen, eben. Genau, also da müssen wir sowas von drüber reden, weil ich würde da gern mehr so eine etwas expertenmäßige Meinung hören, weil ich bin halt dann die Deutsche, die nicht versteht, worum es geht.
Ich bin jetzt auch keine Expertin, aber ich höre es einfach sehr gern.
Dann kennst du dich ein bisschen drüber aus. Also, Ausblick in die Zukunft. Es wird auf jeden Fall um sehr viel Gesellschaftskritik gehen, um Rap, um Schönheit, um all die Themen, über die man manchmal so nebenbei mit Freundinnen redet und sich denkt, boah, da würde ich gern mehr drüber reden, oder nach Hause geht und sich denkt, krasses Thema, kann man eigentlich mal so richtig einen Podcast drüber hören. Das könnt ihr jetzt bei Funky, ja, unserem Podcast, Gastgedanken. Das heißt, für die Zukunft haben wir ganz viel für euch. Wir telefonieren in der Quarantäne, sie aus Hamburg, ich aus Duisburg oder Bonn, mal schauen. Und reden über all die Themen. Auf Funky könnt ihr uns auf jeden Fall weiterhin finden, und zwar schriftlich. Wir schreiben nämlich auch für Funky, funky.de, da findet ihr die Funky-Seite. Und auf Instagram sind wir auch, auf Facebook auch, funky.de. Da könnt ihr uns überall finden. Die Funke Mediengruppe ist die Plattform, auf der wir das hochladen. Also macht euch auf jeden Fall schlau, wenn ihr außerhalb des Podcasts noch was hören möchtet. Das war's von uns. Was ist dein Schlusswort? Wir hoffen, es hat euch gefallen. Und schreibt uns auf jeden Fall auf einer der Plattformen, wenn ihr irgendwie Vorschläge habt oder wenn ihr was gut oder schlecht fandet. Wir wollen das hören. Wir wollen mit der Plattform wachsen. Mal schauen, wie es so wird. Bis zum nächsten Mal.
Bis zum nächsten Mal.
Ihr hörtet Gastgedanken, den Funky-Podcast der Funke Mediengruppe mit Tess Kadiri und Umeima Ghazi.